Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir tanzen heute durch die Sendung. Unser Gast ist Friedemann Vogel, erster Solist am Stuttgarter Ballett. Und das nicht, weil er der einzige echte Stuttgarter wäre in der ganzen Kompanie, sondern halt ein Tänzer von Weltrang. Oft genug von Kritikern zum besten Tänzer oder Tänzer des Jahres gewählt, bei Gastauftritten in Singapur oder Tokio und Paris, London, St. Petersburg und Moskau gefeiert, also an den berühmtesten Häusern der Ballettkunst. Aber Sie fühlten sich immer am Stuttgarter Ballett zu Hause, Herr Vogel. Warum hat Sie es nie ganz nach London oder New York gezogen?
Das Stuttgarter Ballett ist was ganz Besonderes und es hat wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Das wird man gemerkt haben, wenn man einmal dort zugeschaut hat, dass das einfach so eine Energie hat, wo man wirklich mit dabei sein will oder auch als Zuschauer. Wir sind ständig, haben wir volle Häuser und es ist irgendwas, es ist eine besondere Energie einfach in Stuttgart, die mich schon immer fasziniert hat und es war für mich ganz klar, auch nach meiner Ausbildung, dass ich wieder zurück will nach Stuttgart, um dort zu tanzen.
Woher diese besondere Energie kommt, dem gehen wir gleich genauer auf den Grund. Und über den Tanz und Ihr Leben als Tänzer sprechen wir auch in SWR 2 Tandem, heute mit Friedemann Vogel. Mit 5 haben Sie angefangen, Herr Vogel. War Ihnen da Ihr großer Bruder das Vorbild? Der war auch an der Krenko-Schule und später Solist am Stuttgarter Ballett.
Definitiv. Also normalerweise ist ja für Jungs nicht das Alltägliche, jetzt mit Ballett anzufangen. Für mich war das was ganz Normales und Natürliches, da mein großer Bruder schon Profitänzer war, dass ich auch unbedingt das machen will, da ich mich sehr viel bewegt habe, schon als kleines Kind, wollte ich unbedingt Tanz machen und Tänzer werden. Meine Eltern haben da mal am Anfang etwas gebremst und haben mich erstmal in eine kleine Privatballettschule in einer kleinen Ballettschule angemeldet, wo ich dann angefangen habe, um einfach zum Testen, macht es ihm wirklich Spaß, aber ich war anscheinend nicht zu bremsen und der Weg führte dann über die Tschunkrenko-Schule dann bis nach Monte Carlo und so war meine Ausbildung somit schon von klein auf gelegt.
Wissen Sie noch, was Sie am Anfang gekickt hat da? Also ist es der gleiche Reiz, der später und heute noch das Wesentliche ist für Sie am Ballett?
Ja, schon die Bewegung und die Bewegung in Emotionen umzusetzen. So, das ist so die Erfüllung vom Tanz. Aber es ist einfach auch das Körperliche, die Herausforderung. Da gibt es sehr viele Sachen, die mich da fasziniert haben. Und
ich meine, als Kind reflektiert man das ja noch nicht. Aber wissen Sie, was so die Momente waren, wo Sie dachten, boah?
Als Kind reflektiert man schon einiges. Also ich war in vielen Ballettvorstellungen schon dabei gewesen, schon in jungen Jahren, auch in anspruchsvolleren Stücken, die vielleicht nicht ganz so jetzt für ein Kind als Einstieg, aber dadurch, dass mein Bruder halt da schon mitgetanzt hat, war ich immer irgendwie mit dabei gewesen und es hat mich schon immer fasziniert und das habe ich von klein auf mitbekommen und das war für mich sehr besonders und dadurch, meine anderen Brüder sind Musiker, war ich schon als Kleinkind konfrontiert mit sehr lauter Wagner-Musik, die dann halt sehr laut Wagner-Musik gehört haben in ihrer Freizeit oder zu Hause.
Sie sind dann ganz jung, Sie haben es gerade schon erwähnt, mit 14 auf dieses Tanzinternat nach Monaco gekommen. Ich wusste gar nicht, dass man da hingeht, um Ballett zu lernen.
Es gibt sehr viele Internate, wo man hin kann und das ist immer eine ganz persönliche Entscheidung, wo man am besten ausgebildet wird, ist eine sehr individuelle Sache. Für den einen ist es in Moskau am besten, für den anderen in Paris, für den anderen in Monte Carlo. Da muss jeder so finden seinen Weg. Und für mich, ich habe dort eine russische Lehrerin gefunden, die wirklich unheimlich viel mir beigebracht hat. Nicht nur tanzspezifisch, sondern einfach alles, was so auch mit dem Leben so zu tun hat und jegliche anderen Talente auch mit gefördert und einfach ein großes kulturelles Wissen mitgegeben.
Woran denken Sie da, wenn Sie sagen, alles, was so mit dem Leben zu tun hat?
Ich wurde oft eingeladen, zu ihr dann abends zu Hause zu essen, wo dann andere Persönlichkeiten kamen und dann habe ich geholfen, den Tisch zu decken und dann, wie man Konversationen führt und wie man einfach da so mit eintaucht in die ganze Kunst.
Und auch so das
Welt. Gesellschaftliche
Leben drumherum.
Ja, genau. Mhm. Und das war einfach auch, was ich unheimlich viel gelernt habe, außerhalb des Tanzes und auch spartenübergreifende Sachen, dass man auch ein bisschen in die Literatur geht und dass man sich auch interessiert für andere Künste.
Und diese Schule, dieses Internat, wie war das da hinzukommen? Erstmal mit 14 ist das ja schon ein bisschen furchteinflößend auch, oder? Oder nicht?
Ja, ich denke mal, als Tänzer hat man immer so die Leidenschaft. Das Größte ist der Tanz. Das heißt, dort war für mich die Stelle, wo ich Tanz am besten machen konnte, wo die Ausbildung am besten war. Deswegen war das für mich, dort ganz besonders zu sein. War unglaubliche Erfahrung einfach auch.
Und wie war das Klima da? Ich meine, ist da dann so ein Gemeinschaftsgefühl, wir sind angehende Tänzer, oder schon auch eine Konkurrenz und man ist dann erstmal Einzelkämpfer und jeder guckt, wie er weiterkommt?
Nee, also das Klischee so von dem Tanz, dass das so konkurrenzmäßig ist, stimmt eigentlich nicht ganz so. Ich bin ja oft auch Gast an anderen Häusern und es ist überall so, die Tänzer sind überall ähnlich von der Mentalität. Wir sind sehr diszipliniert und wir sind sehr physisch natürlich. Das heißt, wir haben keine Berührungsängste, uns anzufassen, weil wir uns ständig anfassen, auch in unseren Stücken. Und das dauert einen Tag und dann ist man völlig integriert. Also es sind überall, obwohl es verschiedene Häuser sind und verschiedene Stile auch, die man tanzt, aber letztendlich sind so die Tänzer sind untereinander sehr verbunden.
Und Sie waren da ja schon längst damit befasst und haben jeden Tag trainiert, ne? Auch als Sie da ankamen schon, als Sie da hinkamen. Haben Sie dann später auch irgendwann mal gezweifelt? Gab es auch Erlebnisse, wo Sie dachten, vielleicht doch nicht, vielleicht doch was anders?
Natürlich gibt es immer Phasen im Leben, wo es mal hoch und mal runter geht. Und bei den Phasen, wo es mal runter geht, denkt man schon, was könnte ich noch machen, was würde mich noch interessieren. Und es gibt natürlich auch Verletzungsphasen, die gehören auch mit zu einer Profikarriere dazu, dass man sich irgendwann mal den Fuß umknickt und dann für eine längere Zeit nicht tanzen kann. Und dann denkt man schon, oh, vielleicht ist es was anderes, was man machen könnte, auch interessant. Aber letztendlich bin ich immer zu dem Entschluss gekommen, nachdem die Verletzungspause vorbei war, dass es mir noch wichtiger war wie vorher, weil es einem noch klarer geworden ist, was einem gefehlt hat in der Zeit, wo man nicht tanzen konnte. Und ich denke, ich werde immer in der Ballettwelt verwurzelt bleiben. Das ist einfach das, wo meine Leidenschaft ist, was ich den ganzen Tag machen kann, ohne dass es mir irgendwie langweilig wird, ohne dass ich mich forcieren muss, unbedingt das zu machen. Und ich glaube, dann ist es so der richtige Beruf, den man gefunden hat. Und das werde ich auch immerhin weitermachen, auch wenn ich dann nicht mehr tanzen kann, werde ich irgendwie in dem Beruf immer verbunden bleiben.
Sie haben von Stuttgart schon gesprochen und von der besonderen Energie da. Das Ballett Wunder hat es oft geheißen, seit John Cranko da in den 60ern dieses tolle Ballett aufgebaut hat. Tänzer aus der ganzen Welt wollen in Stuttgart arbeiten. Und das liegt wahrscheinlich schon sehr an seinem Geist, ne, der da weiterhin beschworen und gepflegt wird. Sie haben ihn nicht mehr kennengelernt, den Cranko, aber stehen irgendwie schon in seiner Tradition in Stuttgart. Worin besteht diese Cranko-Tradition und dieser Geist?
Ja, John Cranko hat damals die Weichen plötzlich umgestellt. Es gab Paris, es gab auch New York und Moskau und St. Petersburg. Und alles hat sich da gedreht und plötzlich gab es Stuttgart. Und plötzlich richtete
sich... Aber was hat er gemacht, damit das so wahrgenommen wurde?
Ja, seine ganzen Stücke, die er choreografiert hat, die haben für eine dermaßen Aufruhr gesorgt, dass plötzlich alles nach Stuttgart sich gewendet hat und geschaut hat... Stadt habe ich jetzt noch nicht gehört, schaue ich mir mal an. Und dann halt dieses Ballett und es hat wirklich dann die Ballettweichen dorthin verstellt. Und plötzlich war Stuttgart auch eine Talentschmiede für Choreografen von William Forsythe bis Jerzy Kilian, kamen alle aus, John Neumeier kamen alle aus Stuttgart und plötzlich hat sich das zu einem Mekka entwickelt, was wirklich keiner beschreiben kann, warum das jetzt plötzlich in Stuttgart gewesen ist.
Dadurch, worin bestand denn seine Meisterschaft?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wie kann man ein Meisterwerk beschreiben? Wenn es so einfach wäre, könnte jeder ein Meisterwerk wahrscheinlich kreieren. Es ist, muss man sehen und es ist die Einfachkeit von den Sachen, die Musikalität und einfach diese unheimliche Ehrlichkeit, die in seinen Stücken ist und dass sich das Publikum immer noch nach Jahrzehnten widerspiegeln kann in seiner Choreografie und mit den Emotionen mitkommt. Man muss es jetzt nicht updaten oder man muss jetzt nicht sagen, das muss man jetzt überarbeiten, sondern die sind noch so, wie sie choreografiert wurden, sind sie noch 1:1 fürs Publikum immer noch empfindbar. Und das sind einfach Meisterwerke.
Er war, glaube ich, auch ein sehr freundlicher, guter Typ einfach. Das gehört, glaube ich, auch zu dem Geist, der da gepflegt wird in Stuttgart im Theater. Oder ist das jetzt ein Klischee?
Nee, das ist auf alle Fälle ist das so. Ich denke mal, auf der Bühne, ich sage immer mal, auf der Bühne ist man wirklich nackt und man kann wenig verstecken von sich. Und das ist mit Choreografie das Gleiche. Wenn man etwas zeigt in der Choreografie, spiegelt es schon wie die Seele wider, der das erschaffen hat. Und ich denke, das ist, spiegelt sich einfach auch wieder, dass John Krenko eine unheimliche Energie hatte.
Sagt Friedemann Vogel, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wenn Sie so rhythmische Musik hören oder auch weniger rhythmische, stellen sich in Ihrer Fantasie dann gleich Bewegungen oder Figuren dazu ein?
Nicht unbedingt, aber es gibt schon Musik, die ich höre, wo ich dann richtig Lust habe, abzudancen.
Stilistisch hat Ihr Bruder Sie geprägt und Sie schwärmen auch von Nureyev, habe ich gelesen, obwohl Sie den nie gesehen haben. Was zeichnet so ein Vorbild aus? Also in welchen Kategorien beobachtet man seine Helden?
Also mir ist es immer wichtig, dass einfach ein Künstler mich berührt und dass irgendeine Energie rüberkommt und dass der einen fasziniert. Und das ist das Wichtigste, inspiriert auch. Und das ist es, egal was für ein Künstler das ist. Es ist immer eine Faszination, die von einem Künstler ausgeht. Das ist für mich immer das Ausschlaggebende, wo man mehr sehen will, wo man interessiert ist.
Aber gibt es dann auch was Spezielles, was man an dem sieht und sagt, das versuche ich mitzunehmen, das versuche ich mir abzugucken?
Das geht bei mir meistens in die Hose. Also ich schaue mir oft Sachen an und denke, oh, so will ich das jetzt auch machen. Aber das geht nicht. Man muss seinen eigenen Weg finden, um das authentisch rüberzubringen. Und es muss aus einem selber kommen. Wenn man was versucht, so zu machen, das wird nie funktionieren. Und es ist auch nicht der richtige Weg, denke ich. Jeder Künstler muss seinen eigenen Weg finden und es finden, wie er das empfindet und es neu mit seinen Möglichkeiten wiederzugeben.
Aber es gibt ja auch Handwerk. Also Ihre Lehrerin damals in Monaco, die muss ja auch gesagt haben, pass auf, das und das und das ist ganz besonders wichtig.
Klar, wir arbeiten ja täglich, sagen wir mal, 8 Stunden an unserem Handwerk, um den Körper zu formen, um diese Höchstleistungen auch zu schaffen, zu meistern, auch bei einer Vorstellung. So eine Vorstellung geht ja manchmal 3,5 Stunden und das muss man natürlich auch körperlich durchhalten können. Das kann man jetzt nicht einfach eine halbe Stunde vorher ankommen und das dann machen. Das ist ja schon eine Vorbereitung, auch über Wochen hin, dass der Körper diesen Herausforderungen allen gewachsen ist. Das geht dann um die Technik. Und an der Technik arbeiten wir auch und mit viel Schweiß und auch mit viel, keine Tränen, aber einfach auch mit Frustration auch, dass mal was nicht klappt und dass es dann plötzlich wieder klappt und dann freut man sich. Und da arbeiten wir ganz hart im Studio. Aber unser Ziel ist die Vorstellung. Und sobald der Vorhang aufgeht, versuche ich, diese ganzen technischen Sachen an die nicht mehr zu denken, sondern sich völlig in die Rolle hinzugeben und alles mitzunehmen, dass es eigentlich so ist, wie man wirklich nur alleine mit seiner Partnerin oder mit seinen Kollegen ist, ohne dass irgendwas anderes stört. Das ist so für mich das Ziel von einer idealen Vorstellung, wo man wirklich nur ganz für sich das was kreieren kann, in die Musik eintauchen und dass man wirklich nur allein die Rolle lebt.
Wie ist das denn mit den Abläufen? Ich meine, bei Schauspielern staune ich manchmal, wie viel Text sie behalten können. Wie ist das mit den Choreografien? Da hat man doch sicher auch mal einen Hänger und kein Souffleur.
Ja, das gibt's. Also ich hatte schon auch mal einen Blackout gehabt auf der Bühne. Das gibt's auch. Aber das passiert eher selten. Wir proben das ja wirklich. Wir machen diese Abläufe ja wirklich täglich. Probieren wir diese durch und ich habe auch jetzt schon zum Beispiel Romeo und Julia habe ich in mehreren Choreografien getanzt, wo dann die gleiche Musik ist, aber ein ganz anderer Bewegungsablauf und die habe ich auch kurz hintereinander schon gemacht und hatte da schon etwas Bedenken. Okay, jetzt eine Woche später tanze ich jetzt die Macmillan-Version und davor habe ich ja die Krenko-Version getanzt. Hoffentlich komme ich da nicht durcheinander, aber das ist was ein ganz anderes Gefühl, dass man dann hat, das sind ganz andere Schritte. Also vermischt man das eigentlich nicht. Aber es gibt auch schon Momente, wo man plötzlich mal einen Blackout hat. Das ist meistens, wenn einem vorher irgendwas passiert. Ich habe in der Scala getanzt und bin kurz bevor ich abgegangen bin, also in der Kulisse fürs Publikum teilweise vielleicht noch zu sehen, für die Randplätze aber eigentlich nicht, bin ich schwer gestürzt und habe 10 Sekunden bis zu meinem nächsten Auftritt und dann bin ich für meinen nächsten Auftritt rausgerannt, meine Knie noch ganz wackelig und dann kam ich auf die Bühne was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann war meine Partnerin da und dann habe ich meine Partnerin angefasst und habe ihr versucht zu helfen. Und dann hat sie mir geflüstert oder gesagt, das ist meine Variation, lass mich bitte in Ruhe. Also das sind halt dann so Schockmomente, wo man dann plötzlich, oh Gott, ich muss ja gleich wieder raus in 10 Sekunden und Knie, oh Gott, und gestürzt und hoffentlich hat es niemand gesehen. Und dann passieren halt so manchmal so ein Blackout.
Damit das dann so gelingt, wie Sie das vorher im Ideal beschrieben haben, wie wichtig oder auch einflussreich ist dann eine Partnerin wie Alicia Amatriain, mit der Sie in Stuttgart schon seit bald 25 Jahren zusammentanzen?
Das ist sehr wichtig, weil wir sind ein eingespieltes Team und es ist, man verkörpert ja die perfekte Liebesgeschichte von Romeo und Julia oder man spielt eine Geschichte so hautnah, dass es wirklich sehr glaubwürdig sein soll. Und wenn man natürlich seine Partnerin sehr gut kennt, weiß man auch, wie die Partnerin auch in schwierigeren Situationen besteht und wie man sich gegenseitig helfen kann. Und das ist natürlich schon toll, wenn man seine Partnerin sehr lange kennt und mit der Partnerin schon sehr lange zusammentanzt. Und je mehr man mit vielen Partnerinnen, ich habe sehr viele Partnerinnen, wo ich weltweit mit zusammentanze und da kristallisieren sich dann schon so die Lieblingspartnerinnen so raus, wo man sagt, okay, das funktioniert immer.
Gibt es auch Rollen, die einen als Tänzer prägen oder besonders weiterbringen? Ich weiß nicht, der Onegin für Sie vielleicht von Krenko?
Auf alle Fälle. Jede Rolle, die man erarbeitet oder die man getanzt hat, bringt einen weiter. Auch nicht nur als Tänzer, sondern einfach als Erfahrung, als Lebenserfahrung. Und man erarbeitet ja auch eine Rolle, indem man sich inspirieren lässt und auch Sachen liest und vielleicht Sachen anschaut und Filme anschaut und sich identifiziert mit den Rollen, die man interpretiert. Und die bringen einen immer weiter. Und das sind Erfahrungen, die, sagen wir mal, wenn ich als ich mit 21 einen Prinz in Giselle getanzt habe, den werde ich jetzt anders tanzen als mit 21. Einfach allein durch die Erfahrungen, die ich mittlerweile bekommen habe und auch durch die vielen Versionen, die ich seitdem auch getanzt habe.
2010 hat Ihnen Marco Guicke eine Fassung von Virginia Woolf's Orlando so auf den Leib choreografiert. Was hat der da berücksichtigt, damit es Ihr Stück wurde?
Das ist ja ein Geben und ein Nehmen, wenn man eine neue Kreation macht. Der Choreograf gibt einem die Schritte vor, aber hat sie vielleicht ganz anders im Kopf, wie letztendlich ich dann das erste Mal ihm zeige. Und dann ist das, gefällt ihm, ja, mach so, mach's aber 10-mal schneller oder mach's ganz langsam bitte und mach das Ganze jetzt mal mit dem Rücken zu mir. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist die Erfüllung, die ich als Tänzer habe, eine neue Kreation zu machen, weil das ist was noch niemand gesehen hat und keiner weiß, was passieren wird.
SWR 2 Tandem mit Friedemann Vogel, Star-Tänzer vom Stuttgarter Ballett, eben dort sehr verwurzelt und trotzdem ständig in der Weltgeschichte unterwegs. Im März haben Sie zum Beispiel in Liège in Belgien getanzt, dann auf einem Festival in Houston, was von Maurice Béjart. Als nächstes kommt Ende April ein modernisierter Sommernachtstraum in Tokio. 4 Wochen später dann ein Gastspiel am Teatro dell'Opera in Rom. Wie wichtig sind diese Ausflüge für Sie?
Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich liebe es zu reisen. Reisen sind das, wo ich mich auch inspiriere, wo ich neue Energie, wo ich neue Ideen sammle. Das ist für mich ganz wichtig, an verschiedenen Häusern zu tanzen, neue Stücke zu tanzen, die es jetzt in Stuttgart nicht gibt. Und ich komme dadurch immer glücklicher und erfahrener zurück. Aber für mich ist es auch sehr wichtig, eine Basis zu haben, weil eine Basis ist, sind einfach auch Sachen, wo man wirklich auch wieder zu Hause ist und wo man auch Sachen tanzt, die sehr wertvoll sind als Künstler. Wenn ich eingeladen bin als Gast, tanze ich meistens immer die absolute Hauptrolle oder den Prinz oder den Romeo oder den Onegin. Und in Stuttgart tanze ich auch gemischte Ballettabende, wo es jetzt nur ein Stück gibt, das vielleicht nur eine halbe Stunde ist, wo eigentlich andere Kompanien keinen Gast einladen oder einfliegen würden. Und das ist sehr wichtig, auch als künstlerischer Prozess, solche Stücke zu machen, weil die sehr wertvoll sind auch.
Bekommt man da auch genauso viel Probenzeit?
Das hängt ganz von ab. Ich mag es nicht, hinzukommen, zu tanzen und wieder abzufliegen. Das im Notfall klappt es schon mal. Aber es ist natürlich wichtig, dass man auch mit der ganzen Kompanie längere Zeit auch probt, um auch agieren zu können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, um ein Romeo zu machen, muss ich ja meinen Mercutio, den Tybalt und den Paris, von der Julia ganz abgesehen, gut kennen, um auch authentisch das rüberzubringen, dass wir auch gute Freunde sind. Wenn ich da jetzt nur einen Tag vorher komme, wissen die nicht, wie reagiert der jetzt? Gibt der Vollgas auf der Bühne oder ist der eher schüchterner? Das heißt, man muss da sich schon kennenlernen, um das auch authentisch wiederzubekommen. Und das ist auch schon mit einer Probenzeit verbunden, die ich auch immer versuche einzuplanen.
Dann herrscht wahrscheinlich an anderen Häusern auch mal ein komplett anderer Geist. Worin unterscheiden sich die dann für einen Tänzer, was relevant ist?
Ja, so schon so Kulturen gibt es schon Unterschiede. Zum Beispiel, ich habe in China Romeo getanzt und bei uns ist es eigentlich üblich, dass wir dann bei der Balkonszene kommt dann der berühmte Kuss auch. Und bei uns wird ja auch der Kuss dann auch getanzt oder praktiziert. In China eher nicht. Das wird dann erst auf der Bühne gemacht und ich war bei der ersten Probe voll dabei und ging voll ran und das hat man gemerkt, dass das, was macht der jetzt? Und der küsst mich ja jetzt. Aber die haben sich schnell dran gewöhnt, dass ich alles gebe, auch schon bei den Proben.
Aber das tänzerische Vokabular sozusagen, das ist auf der ganzen Welt gleich?
Ja, natürlich gibt es schon verschiedene Techniken, aber die Emotionen bleiben gleich, die man rüberbringt. Ob das jetzt mit einer klassischen Bewegung ist oder mit einer ganz modernen, was letztendlich aus einem selber kommt, bleibt immer gleich. Die Liebe oder das Drama oder die Eifersucht oder die Sachen, die als Emotionen rüberkommen, sind überall gleich und gleich empfunden.
Gibt es da eigentlich ein Feedback auch zu Ihrem persönlichen Leben, immer dieses mit diesen großen Emotionen zu agieren auf der Bühne?
Ja, ich denke schon, das ist schon eine Art Sucht, so ein ganzer Hormoncocktail, der da bei so einer Vorstellung, die 3 Stunden dauert, da durch den Körper schießt. Ich denke schon, dass mir, wenn ich das jetzt eine längere Zeit nicht hätte, dass mir das schon sehr fehlen würde, weil einfach der Körper auch an dieses Adrenalin dran gewöhnt ist, dass da um 20 Uhr geht es jetzt ab und dann muss man sich völlig konzentrieren und dann ist man voll dabei und da kommen natürlich schon sehr viele Emotionen und dann natürlich auch die körperliche Erschöpfung, die danach auch stattfindet und dann auch die Erleichterung und auch das, man hat es geschafft. Das sind natürlich schon Sachen, die für uns selbstverständlich sind, aber wenn die nicht mehr da sind, würde das schon mir sehr fehlen. Und ich glaube, das ist das Schwierige, wenn man dann nicht mehr tanzt. Das sind die Sachen, die am meisten fehlen werden.
Jetzt reden wir die ganze Zeit von Auftritten und Gastspielen und Bühne und Publikum, aber der größte Teil Ihrer Arbeit ist ja Training und Proben. Wie sieht Ihr Tänzeralltag aus?
Tänzeralltag sieht so aus, dass wir so ungefähr, das hängt auch von den Häusern ab, so um 10 Uhr anfangen und bis 18 Uhr normal proben. Das heißt, wir arbeiten 6 bis 8 Stunden am Tag und da wird voll geprobt. Und je nachdem, was man für ein Repertoire hat, kann es da sein, dass man 2 Stunden Schwanensee probt und dann hat man eine Stunde Pause und dann hat man eine Stunde Romeo-Probe und dann macht man noch eine neue Kreation für 3 Stunden. Das ist dann schon sehr, sehr fordernd für den Körper, dass man dann in diese verschiedenen Tanzstile geht, dass man von ganz klassisch bis ganz modern das an einem Tag alles unter den Hut bekommt. Das ist schon die größte Herausforderung körperlich, weil man wirklich von dem einen Extrem, wo alles wirklich um die Zentrierung geht, bis zu dem ganz modernen, wo eigentlich alles bis zur Grenze hin versucht wird, die Balance zu kippen.
Ist Ballett athletischer geworden im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, ich denke, also die Technik entwickelt sich ständig weiter, das ist wie beim Sport auch. Das weiß nicht, wie der menschliche Körper das immer noch mal feiner und noch mal besser machen kann.
Aber ein berühmter Tänzer von vor 100 Jahren, der könnte heute nicht mehr mithalten.
Ja, das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich denke mal, das würde der bestimmt auch noch schaffen, weil es gibt Sachen, die vor 40 Jahren choreografiert wurden, die heute immer noch sehr, sehr schwer sind.
Sportler haben dann ständig irgendwelche Muskelfaserrisse oder Prellungen. Oder Geiger haben zum Beispiel, selbst wenn sie nicht verletzt sind, alle so ein kleines Knötchen am Hals. Gibt es auch Blessuren, an denen sich Profitänzer erkennen?
Ja, so immer so ein aufgeschürftes Knie, für wenn man seine doppelten Lufttouren aufs Knie macht und dann geht das Knie immer. Irgendwas hat man da immer so eine kleine Schürfwunde und die heilt natürlich nicht, wenn man das jeden Tag wieder aufs Knie und wieder runter geht. Aber natürlich haben wir auch unsere Verletzungen und das gehört einfach bei uns dazu. Aber bei uns wird nicht aufgehört und es dann bandagiert, sondern da geht es weiter, bis die Probe zu Ende ist und dann schaut man, ob man Pflaster irgendwo findet.
Ist Ballett ungesund dann?
Nee, ich würde sagen nicht. Also ich würde sagen, Ballett ist sehr gut, weil man wirklich sich morgens schon viel bewegt zu schöner Musik, zu Klaviermusik. Und ja, man tut die Pumpe schon herausfordern, aber ich glaube, das ist, was ich brauche. Das sind Leute, die gerne körperlich sich viel betätigen. Ist Ballett ist genau das Richtige.
Haben Sie dann immer Ibuprofen im Gepäck?
Nee, um Gottes Willen.
Man muss den Schmerz aushalten?
Ja, also mein Tanzalltag ist nicht von Schmerzen überschattet. Ich meine, wir können sehr gut mit Schmerzen umgehen. Tänzer im Allgemeinen, würde ich sagen, das merkt man bei den Ärzten, dass wenn die irgendeine Spritze dann geben oder so und dann, du hast ja dich gar nicht bewegt. Da sind sie anderes gewöhnt, anscheinend von Sportlern. Aber die Schmerzen überschatten den Alltag nicht. Aber natürlich hat man auch mal eine Phase, wo man Schmerzen hat oder ja, wo seinem Körper nicht ganz so gut geht. Aber das Ziel, die Vorstellung, das geht immer vor und bei einer Vorstellung vergisst man auch sehr viel Schmerz.
Friedemann Vogel ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprachen jetzt viel über die schönen und faszinierenden und bereichernden Seiten des Lebens als Balletttänzer. Aber klang ganz am Anfang auch schon kurz an, in jedem Film, der im Ballettmilieu spielt, da sieht man diese wahnsinnigen Leistungsdruck und manche daran zerbrechen und knallharte Konkurrenzkämpfe. Haben Sie das wirklich gar nicht erlebt in Ihrer Laufbahn?
Natürlich gibt es schon so Konkurrenz, dass da Leute etwas blöd schauen, wenn man dann plötzlich als Gast irgendwo eingeladen ist oder der erste Tag ist schon immer sehr aufregend, wenn ich jetzt an einem anderen Haus gastiere und dann das erste Training mitmache, dann schauen schon alle, was kann der jetzt und warum ist der jetzt hier? Und das sind dann schon so Momente, wo man auch viel Selbstbewusstsein haben muss, was man auch nicht jeden Tag hat. Also man zweifelt schon oft auch an sich oder ich zweifle oft auch an mir und ist es wirklich gut genug, was ich mache? Aber ich denke mal, das gehört einfach auch zum Künstlersein dazu. Wir sind sehr emotionale Menschen und dass man halt einfach auch da schwankt in seinen Emotionen und sich mal ganz toll fühlt und dann aber am nächsten Tag schon wieder ganz schwach oder unselbstbewusst, das kommt schon sehr oft vor, besonders auch nach Premieren, wo man wirklich sehr hart hingearbeitet hat und dann ist die Premiere nach 2 Stunden vorbei und dann fällt man schon so in das Loch und dann zweifelt man auch, ob man das richtig gemacht hat und ist das jetzt das, weil es wirklich so eine Anspannung ist bis zur Premiere und dann kommt dieses Loch und das ist jetzt nicht immer mit Höhen verbunden.
Ja, was so die Gagen betrifft, da nehme ich an, in Ihrer Spitzenliga kann man da nicht klagen, aber was so die Masse der Balletttänzer betrifft, wie gut kommt man über die Runden?
Also ich denke, da sollten schon Veränderungen stattfinden, gerade im Ausland. Ich sehe es in Italien, dass da wirklich die Tänzer sehr, sehr schwer knausern an ihren Gagen, weil das meistens immer dann nur über kurze Zeit die Verträge sind und dann sind es wieder 2 Monate nicht und dann bekommen sie wieder einen 3-Monats-Vertrag. Ich finde, sowas sollte geregelt werden, da die Karriere so kurz ist auch von einem Tänzer und sehr intensiv dadurch, weil sie sehr kurz ist, sollte das irgendwie besser geregelt werden, dass die tanzen, dass die auch etwas besser verdienen sollten.
Sie sprechen jetzt gerade an, dass es nicht lange geht. Vorher klang das schon so an, dass Sie auch, wenn Sie nicht mehr tanzen, dann auf jeden Fall dem Ballett verbunden bleiben werden. Sie sind 38. Also wie lange kann man es machen?
Solange der Körper mitmacht. Ballett oder Tanz ist so eine endliche Karriere. Das kann schon mit 20 vorbei sein, indem man einen blöden Sturz hat und sich das Knie verrenkt und dann war es das mit der Karriere. Das kann innerhalb von, mit einem Sprung könnte es vorbei sein. Deswegen ist schon immer das schon mit dabei, aber auch nie dabei, weil man sich nie Gedanken macht, was kommt danach. Die Zeit ist so intensiv, die man hat und man weiß nicht, wie lange es geht. Also man plant nicht voraus. Man sollte den Moment genießen und auch die Magie des Moments benutzen.
Ist dann Tanzen für Sie auch immer Rolle und konkrete Vorbereitung? Oder, ich weiß nicht, gehen Sie auch mal allein oder mit anderen in einen Tanzraum und tanzen einfach, improvisieren zum Spaß?
Also improvisieren und so weniger, aber es gibt schon so viele Projekte, die man macht, auch außerhalb der Sachen, wo man sich einfach mal trifft und einfach mal experimentiert. Und aber meistens ist es schon das, ich bin sehr viel unterwegs, dass dann wenig Zeit bleibt für experimentellere Sachen.
Und in der Freizeit gehen Sie auch mal tanzen?
Ja, wenn es sich ergibt, nach einer Vorstellung oder so.
Und also dann im Club so?
Ja, also wenn es sich ergibt. Ich bin jetzt nicht so der Clubber, der jetzt ständig irgendwo abdanzt. Aber wenn es sich ergibt, gehe ich auch gerne mal tanzen. Ja.
Aber jetzt erstmal viel Erfolg in Tokio in 2 Wochen. Was ist da die besondere Herausforderung?
Die besondere Herausforderung, ich habe das Stück vor ungefähr einem Monat zum ersten Mal Premiere gehabt in den USA. Die Herausforderung ist da, ich habe eine sehr große Krone auf, einen langen Mantel an und sehr viele Drehungen. Das heißt, der lange Mantel verheddert sich gerne in der spitzen Krone. Und die Herausforderung ist, dass es diesmal hoffentlich sich nicht in der Krone verheddern wird.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Friedemann Vogel. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel.